Er war ein Mensch, der sich für gerecht gehalten hat. Und in Kapitel 31 fordert er Gott raus und sagt: Hey Gott, tu meine Gerechtigkeit anerkennen. Der Allmächtige soll mir antworten. Der Allmächtige antworte mir. Und im Kapitel 38 vom Hiob-Buch ist beschrieben, wie Gott am Hiob so Fragen so richtig gehend an den Kopf wirft. Dort steht, der Herr sprach: Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandt? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage es, wenn du das alles weißt. Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir: Hier sind wir? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Der Hiob war ein bisschen überheblich. Und Gott stellt ihm die Suggestivfrage. Also Fragen, wo es eigentlich gar keine Antwort braucht, weil die Antwort klar ist. Und ihr habt sicher gemerkt, die Antwort lautet immer Nein. Bist du dabei gewesen, als ich die Erde geschaffen habe? Nein. Kannst du den Sternhaufen von der Plejaden, kannst du den irgendwie zusammenbinden? Nein. Vielleicht den Gürtel vom Orion auflösen? Blitze aussenden? Alle Zusammenhänge verstehen? Nein, nein, nein. Was will Gott am Hiob sagen mit diesen Fragen? Er nimmt ihn so in den Arm und sagt: Los, Hiob, es tut mir leid, aber du hast keine Ahnung. Wir sind ja auch immer wieder Hiob. Gerade als Adventist wollen wir die Bibel gründlich studieren und Zusammenhänge verstehen. Wir sind alle irgendwie Theologinnen und Theologen auf der Suche nach Erkenntnis und wir wollen alles ganz, ganz richtig machen. Das ist ja gut und hilfreich. Solange wir nicht meinen, es sei das Wichtigste. Solange wir es nicht mit Gott verwechseln, unsere vermeintlichen Wahrheiten. Solange wir sie nicht mit Glauben verwechseln. Vor 30 Jahren etwa habe ich das Theologiestudium abgeschlossen und ich muss euch sagen, je älter ich werde, desto komischer kommt mir der Begriff Theologie vor. Wörtlich heisst es ja die Wissenschaft von Gott. Die Lehre von Gott. Ein bisschen breiter verstanden ist es die Lehre von einem Glauben, von einer Religion und von den Glaubensdokumenten, die es gibt. Und mit dem zweiten Verständnis kann ich etwas anfangen. Ja, natürlich, man kann Glaubensdokumente studieren. Man kann sich wissenschaftlich mit einer Religion auseinandersetzen. Und ich habe das irgendwie gern. Wenn ich aber die wörtliche Übersetzung nehme, die Wissenschaft von Gott, wirkt das Wort Theologie für mich so immer ein bisschen absurd, so überheblich irgendwie. Wir können Gott doch nicht wissenschaftlich studieren. Und ich glaube auch nicht, dass es immer ein Anliegen ist, dass wir ihn wissenschaftlich versuchen zu studieren. Ihr habt vielleicht auch schon den Wunsch gehört, ich will Gott verstehen. Und ich verstehe die Sehnsucht. Aber ist es nicht auch eine kleine Überheblichkeit, wollen, Gott zu verstehen. Manchmal hört man so Formulierungen wie: Ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort. Oder ich weiß auch nicht ganz alles. Ja, wie kommt das über? Für mich ist es so, ja, ich habe eigentlich unglaublich viele Antworten, aber auch nicht auf ganz alle Fragen. Aber fragt mich, was ihr wollt, es müsste ja schon fast ein Zufall sein, wenn ich die Antwort nicht wüsste. Mir geht es anders. Wenn ich über den Schöpfer und Erhalter des Universums nachdenke, über die Macht, die das Innerste der Welt zusammenhält, dann kommt mir der Hit von einer Rapperin, Stefla Chef, in den Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber sie singt, ich habe keine Ahnung, habe keine Ahnung, habe keine Ahnung, komme nicht draus. Wir können doch nur demütig bekennen, dass wir kaum etwas wissen. Das stört uns vielleicht, aber es macht nichts. Weil Glauben ist nicht vor allem ein kognitives Ereignis, das mit mehr Wissen zu tun hat. Im Glauben geht es darum, dass wir ergriffen sind, dass wir aufgehoben sind, dass wir angenommen sind. Nicht, dass wir etwas wissen, sondern dass wir wissen, zu wem das wir gehören. Es gibt ein paar Fragen, wo wir Klarheit haben darüber. Das sind eigentlich ganz einfache Fragen. Es sind Fragen, ja, ist Gott für mich? Ist Gott gegen mich? Oder sind wir Gott eigentlich ganz egal? Und diese Fragen haben schon die Schreiber vom Alten Testament umtrieben. Die Menschen haben sich dann gefragt, ja, wie ist Gott? Und sie haben dann nicht theoretisch darüber nachgedacht und irgendwelche dogmatischen Sätze aufgeschrieben, wie wir das machen. Nein, sie haben Erfahrungen gemacht mit Gott und haben nachher Gott mit ihrer Lebenswelt in Verbindung gebracht. Und haben sie nachher gesagt, ja, Gott ist für mich so und so. Wie zum Beispiel, Gott ist meine Burg. Bei ihm finde ich Zuflucht. Ich habe das schon manchmal erlebt. So sind die uns bekannten biblischen Gottesbilder entstanden. Und ich finde die Gottesbilder fantastisch. Sie sind so einfach. Alle verstehen. Man muss nicht gross erklären. Man kann darüber meditieren, was wir heute jetzt ein bisschen machen. Sie geben so viel Kraft und Hoffnung. Und eigentlich ist alles gesagt mit diesen Gottesbildern. Und sie beantworten unmissverständlich die Frage, wie steht Gott zu uns? In der Bibel haben wir ja viele Bilder, wo Gott als Mutter dargestellt wird. Wir haben Gott als Gebärende. Wir haben Gott als stillende Mutter. Und eines von diesen Bildern ist hier dargestellt. Ich lese aus dem 5. Mose 32. Gott hat sein Volk lieb. Er fand es in der Steppe, in der Wüste, wo die wilden Tiere sind. Er umarmte es, gab auf es Acht, wie die Adlermutter, die ihr Nest beschützt, die über ihren Jungen schwebt, ihre Flügel ausbreitet, ein Junges ergreift und es flügelschlagend davonträgt. Das ist ein wunderbares Bild. So behütet Gott sein Volk und die Menschen, die an ihn glauben. Gott ist wie eine Adlermutter. Adlermütter, die alles um ihr Nest zu beschützen und vor allem die Jungen. Und an einer Adlermutter muss man nicht frech vorbeikommen, wenn man seine Augen noch gern hat. Ich habe da einen Zeitungsartikel dazu gefunden, der mir gefallen hat. Und zwar geht es in dem nicht um einen Adler, sondern um einen Rotschwanzbussard. Aber es ist etwa das Gleiche. Der Titel ist «Entfesselte Mutterliebe». Da steht «Entfesselte Mutterliebe». Golfer im US-Staat Illinois haben mit entfesselter Mutterliebe zu kämpfen. Ein Rotschwanzbussard hat auf dem Golfkurs Village Greens schon 15 Menschen verletzt, die sich in seinem Nest in der Nähe des ersten Abschlags genährt hatten. Der Manager des Platzes, Brandon Evans, erklärte, die Bussarddame habe sich vor 4 Jahren den Platz als Heimat ausgesucht und seitdem etwa 70 Golfer angegriffen. Entfesselte Mutterliebe, passet auf! Auf dem Platz wurden Warnschilder aufgestellt. Es ist ein wunderschönes Tier und wir mögen es, sagt Evans. Aber nur, wenn es nicht am Hinterkopf eines unserer Golfer hängt. Entfesselte Mutterliebe, das ist das Bild für lieb Gott, entfesselte Mutterliebe. Wie viele beste Mütter auf der Welt gibt es? Ich glaube, es gibt davon unglaublich viel. Und vielleicht auch, wer Pech hatte, kann sich vorstellen, wie eine so beste Mutter ist, wie eine gute Mutter ist. Das kann man sich gut vorstellen. Auf alle Fälle war das bei mir so. Ich bin überzeugt, ich habe die beste Mutter der ganzen Welt. Und mir hat es manchmal gedauert, dass die anderen andere Mütter haben. Und die 3 kurzen Geschichten, die ich jetzt erzähle, sind passiert, als ich etwa 9 war. Ist irgendjemand 9 von den Jungen? So ähnlich, hä? Ja, genau. Eben, etwa in diesem Alter war ich. Als ich am Mittag von der Schule nach Hause kam, habe ich schon von weitem meine Mutter gesehen, das offene Küchenfenster. Und es hat bei mir bewirkt, dass das Herz hat schneller zu schlagen. Ich habe mich angefangen zu freuen. Ich habe versucht, mich bemerkbar zu machen. Ich habe gewunken. Und nachher, als ich nicht gemerkt habe, habe ich gepfiffen. Und sonst habe ich gemerkt, von weit her. Es war ein bisschen strange gewesen. Und nachher, wenn sie mich gesehen hat und rausgewunken hat, habe ich angefangen zu rennen. Weil ich habe mich gefreut, sie wieder zu sehen. Und ich wusste, sie erwartet mich. Meine Mami hat mich erwartet. Ich werde erwartet. Die Schule war halb um 10 vor 12 aus. Genau, fertig war. Vielleicht bei euch auch. 10 vor 12 weiß ich noch genau. Und einmal habe ich meinen besten Freund heimbegleitet. Also, ihr müsst wissen, etwa 9 Uhr, hier ging es zu mir und er hat in einem ganz anderen Quartier gewohnt. Zu ihm ist es so gegangen. Aber bei ihm hat es etwas gehabt, nämlich eine super Baustelle. Sie haben gerade neue Häuser gebaut. Ich habe noch nie so eine Baustelle gesehen. So viel Dreck, fantastisch. So viel Hügel und Wasser und einfach fantastisch. Und wir haben dort gespielt und es ist austobend und so und natürlich die Zeit vollkommen vergessen. Und nachher bin ich, als ich fertig war mit Spielen, ganz zufrieden mit mir und der Welt heimgelaufen. Und einmal habe ich schnell gemerkt, dass meine Mama nicht so zufrieden ist mit mir. Ich bin über eine Stunde später heimgekommen. Ich glaube, es sind schon ein paar Telefone gelaufen unterdessen. Und sie hat mit mir geredet. Sie hat gesagt, los, mach das nie mehr. Ich hatte Angst um dich. Ich habe mich um dich gesorgt. Weißt du, es geht nicht so. Weißt du, wir warten dich dann und dann daheim. Und ich weiss, meine Mutter hat oft Angst um mich. Und sie hat mir auch gesagt, immer, lass, ich tue für dich beten. Und ich wusste, meine Mutter sorgt sich um mich. Sie erwartet mich und sie sorgt sich um mich. Und dann bin ich wieder mal unterwegs gewesen nach der Schule hey. Und ich habe gemerkt, jetzt sollte ich dringend aufs WC. Aber das Problem, keine Toilette weit und breit. Recht Straße, ich hatte etwa 4 Stunden gehabt, insgesamt zum Heilaufen. Links irgendwelche Häuser, nie einen rettenden Baum. Und dann waren es noch 200 Meter. Und vielleicht seid ihr auch schon mal in so einer Situation gewesen. Ich habe nachher so Techniken angewendet, dachte, ich muss jetzt ganz konzentriert laufen. Und ja, nichts. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass jetzt das langsame Tempo und vor allem meine Konzentration, es wird nicht länger. Es wird nicht länger. Ich dachte, ich muss die Taktik verändern und fahre jetzt anfangen. Fahre voran, also noch 100 Meter, noch 50 Meter, die letzten 20 Meter, ich werde es doch schaffen. Ich habe verschwitzen, ich bin angekommen auf dem Vorplatz. Jetzt habe ich gewusst, noch etwa 5-6 Stege tritt, nachher links rein, dort ist die Toilette von meiner Großmutter und. Aber ich bin keinen Schritt mehr weit gekommen. Dafür ist etwas anderes gekommen. Ich habe mich sehr geschämt. Weil ich bin eigentlich schon zu alt genug gewesen, oder? Also viel zu alt für das. Ich bin schon fast erwachsen mit 9, oder? Dass mir das passiert. Und ich weiss noch, ich bin dort gestanden, dann kam meine Mami gekommen, und wie hat sie reagiert? Hat sie sich lustig gemacht? Hat sie mit mir geschumpfen? Sie hat mich getröstet. Sie hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Und sie hat mich Dreck weggemacht. Meine Mutter erwartet mich. Sie sorgt sich um mich. Sie macht mich Dreck weg. Und Gott steht zu uns wie eine Mutter zu seinen Kindern. Er erwartet uns sehnsüchtig. Er wünscht, dass wir heimkommen zu ihm. Dass wir heimkommen. Er sorgt sich um uns. Er sorgt sich um uns. Und er macht auch unseren Dreck weg. Das nennen wir Vergebung. Vergebung ist, wenn der Dreck von unserer Schuld in seiner Barmherzigkeit landet. So ist Gott für uns wie eine Mutter. Übrigens, das Ziel von einer Adlermutter ist, dass sie ihre Jungen selbstständig werden. Dass sie das Leben in Freiheit so richtig geniessen können. Und das ist auch das Ziel, das der liebe Gott für uns hat. Also Menschen haben Erfahrungen mit Gott gemacht, haben gesagt, so ist Gott für mich. Und dann haben sie zum Beispiel ein Gedicht geschrieben. Poesie ist auch die beste Form, für von Gott zu reden. Poesie. Und niemand finde ich, hat das beeindruckender und schöner gemacht als der Schreiber vom 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist Gott für uns? Ist Gott gegen uns? Sind wir Gott vollkommen egal? So wie ein Hirt zu seinen Schafen schaut, so gibt Gott auf uns Acht. Bei ihm sind wir geborgen. Bei ihm sind wir angekommen. Ich weiss, dass er zu mir gehört. Dass ich zu ihm gehöre. Ihr wisst, dass ihr zu ihm gehört und er zu euch. Das ist unser Glaube, das ist unser Vertrauen. Und die finsteren Täler, die sind da. Manchmal ganz, ganz gross und ganz dunkel. Und manchmal ein bisschen weniger dunkel, aber einfach finster, finstere Täler. Vor einigen Jahren hatte ich eine Lebensmittelvergiftung und bin sehr schnell im Spital gelandet, an einer Infusion. Ich war sehr schwach. Es war wirklich so, wie jemand mir den Stecker gezogen hat. Einfach alles weg. Und bin da so gelegen, an der Infusion. Und in dieser Situation kommt mein damals 7-jähriger Sohn Lionel zu Besuch. Und hat meine grosse, dicke, schwarze Bibel in Hang, so als 7-jähriger Knüss. Und er hat mir etwas Gutes tun. Er liest mir den Psalm 23 vor. So gut, wie er es halt hat können. Der Herr ist mein Hirte. Es war die wichtigste Botschaft für mich, denn, die ich dann habe bekommen in dieser Situation. Also der bedingungslose Zuspruch. Inne, in meine Kraftlosigkeit, inne, in mein finsteres Tal. Ich bin auch sonst immer wieder jemand im finsteren Tal. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Vielleicht die schlaflose Nacht. Weil so viele Herausforderungen auf euch abprasseln und ihr merkt, ich kann es ja gar nicht alles leisten. Wie soll das gehen? Es reicht nicht, es reicht zeitlich nicht, es reicht von der Energie her nicht. Und euer Hirn und euer Herz ist voll Sorgen. Das Vertrauen ist weit weg. Eigentlich wollt ihr nur schlafen, einfach schlafen, Augen zu schlafen, wie ein normaler Mensch eigentlich die Nacht braucht zum Schlafen. Aber es geht nicht. Genau in dieser Situation ist mir schon öfters der Satz in den Sinn gekommen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das hat mir Ruhe geschenkt. Ruhe geschenkt und plötzlich ist der Schlaf gekommen. Zu dir gehört der gute Hirt. Unter dir sind die grünen Weiden. Neben dir sind stilles Wasser. Und bei dir, ganz nah bei dir, ist er selber. Vor dir ist ein zubereiteter Tisch. Hinter dir ist Güte und Barmherzigkeit ganz nah. Und um dich herum ist das Haus von Geborgenheit. Ich liebe das Bild in diesem Satz. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das heisst ja nicht, eben, dass nur Gutes und Barmherziges erleben. Aber du darfst wissen, was immer auch dir passiert auf deinem Weg. Gottes Güte ist dir auf den Fersen. Du läufst und sagst, Gottes Güte ist mir auf den Fersen. Aber im positiven Sinn, Gottes Güte ist dir auf den Fersen. Sie lässt dich nicht los. Seine Barmherzigkeit kommt immer mit. So ist es dir gemeint. Gottes Güte ist dir auf den Fersen. Das ist auch mein Erleben. Der Psalm 23 ist für Christen ganz besonders wichtig. Er ist ja etwa vielleicht 1000 vor Christus geschrieben worden. Aber er ist für Christen besonders wichtig, weil im Johannesevangelium Jesus selber als der gute Hirt erscheint. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Es ist die grösste Offenbarung von Gott, die es je hat gegeben. Und er sagt von sich: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Und wir sind ja auch alle irgendwie in einem Schafstall. Und in diesem Raum ist schon ganz viel Erfahrung mit Schafherden und mit dem Schafstall, wo wir drinnen sind. Und die Schafe sind alle ganz unterschiedlich. Es gibt ja weisse Schafe. Bei uns in Nähe, wo ich wohne, hat es jemanden, die so eine Schafherde. Und ihr seht, sie sind so unterschiedlich. Es gibt schwarze Schafe. Es gibt schwarz-weisse Schafe, es gibt braune Schafe, braun-weisse, es gibt graue Schafe. Es gibt Schafe, wo man sieht, ja, das ist ein Schaf. Und dann gibt es Schafe, wo man denkt, was bist du eigentlich? Schon lange nicht mit dem Coiffeur gewesen. Alle Schafe sind unterschiedlich. Und die möchten, dass alle Schafe genau gleich aussehen. Wir wollen genau gleiche Schafe. Alle Schafe blöcken. Aber die Schafe, die blöcken unterschiedlich. Und du möchtest, dass alle Schafe genau gleich blöcken. Du sagst, wenn du nicht gleich blöckst wie ich blöcke, dann gehörst du nicht zu dieser Herde. Geh weg, du machst mir Angst, geh weg. Blöck nicht mehr anders. Du Schafe wollen einen ganz festen Zaun. Und viele Schafe wollen überhaupt keinen Zaun. Viele Schafe fühlen sich zu Schafe von gleicher Farbe hingezogen. Und viele Schafe fühlen sich ausgrenzt. Und Schafe sind ganz am Rand. Es gibt solche Schafe, die sind ganz am Rand. Und manchmal können sie noch ein bisschen von aussen schnuppern. Aber wir wissen, der Hirt hier, der liebt die Vielfalt. Der liebt seine ganz verschiedenen Schafe. Und er liebt aber auch die Einheit. Er liebt die Einheit in Vielfalt. Und er möchte gerne, dass die unterschiedlichen Schafe da zusammen eine Einheit bilden. Er ist der Hirte von uns allen. Er hat sein Leben für uns alle gegeben. Was ist wichtig, von Gott zu wissen? Ein Evangelist war unterwegs und ist nachher vom Herausgeber der Zeitung, der lokalen Zeitung, für die Werbung gefragt worden: Los, was ist der Titel von deinem nächsten Vortrag? Dass ich das in die Zeitung schreiben kann. Und der Evangelist hat geantwortet: Der Herr ist mein Hirte. Der Zeitungsmensch hat gefragt: Ja, ist das genug oder kommt noch etwas dazu? Soll ich noch etwas hinzufügen? Der Evangelist hat geantwortet: Das ist genug. Und hat dann gemerkt, dass es da offenbar ein Missverständnis hat gegeben. Weil am nächsten Tag ist die Zeitung ganz gross gestanden: Thema, der Herr ist mein Hirte, das ist genug. Bei aller Suche nach Erkenntnis wollen wir das nicht vergessen. Der Herr ist mein Hirte, das ist genug. Ich lade euch ein, dass wir jetzt zum Abschluss der Predigt zusammen aufstehen und den Psalm 23 zusammen beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.